Das ist Aldente Entertainment.
Wenn du das mit der Körpersprache, so wie du das machst, als mit deinem schauspielerischen Talent, du kannst den Leuten zeigen, wie sie wirken, denen den Spiegel vorhalten, karikieren und sie verstehen es sofort. Das kann kein anderer. Ich habe noch keinen gesehen, der das so macht.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Yvonne de Barck, die Körpersprecherin.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Im ersten Episodenteil von Lebenslauf unzensiert mit der Körpersprecherin Yvonne de Barck konnten wir hautnah an ihrem Werdegang zur Schauspielerin teilhaben. Wir haben erfahren, welche Rolle dabei Misswahlen und Otto Walkes gespielt haben und außerdem einen ersten Einblick in die spannende Welt der Körpersprache erhalten. Jetzt wissen wir auch, warum man sich besser nicht mit anderen vergleichen sollte. Ihr könnt euch die Folge gerne nochmal anhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil.
Sag mal, mich täte es wirklich interessieren. Postwendland, großer Produzent. Hübsche junge Frau, hast du das erlebt? Gab es so Weinstein-ähnliche Situationen?
Ja, nicht mit Horst Wendland, aber das ist also dieses Me Too oder dieses Weinstein. Mhm. Ich würde lügen, wenn ich sage, das gibt's nicht. Einmal hat ein Regisseur, da wurde ich zum Casting eingeladen. Der hat mich auch kennengelernt auf einer Berlinale irgendwie Veranstaltung. Und der hat mich dann zum Casting eingeladen. Da waren auch mehrere Mädels eingeladen, das weiß ich. Es ging wirklich um eine Rolle. Und der hatte wirklich eine Couch bei sich in dem Besprechungs-Casting-Raum. Und das war relativ deutlich, dass er gesagt hat, ja, also du siehst ja jetzt hier die Couch. Jetzt, wenn du die Rolle möchtest, müsste ich natürlich auch mal gucken, ob du es auch wirklich willst. Punkt. Und dann bin ich gegangen.
Du hast die Rolle nicht bekommen?
Ja, nein, natürlich nicht. Ich hätte sie auch nicht haben wollen. Man ist ja verzweifelt als junges Mädchen, dass du Jobs und Rollen bekommst. Bei mir ging es ja glücklicherweise immer ganz gut mit den Rollen. Und ich hätte die natürlich auch, das war ein Kinofilm, ja, Hauptrolle in einem Kinofilm. Und ich weiß nicht, wie belastet er dann war nach so einem Tag mit den Mädels. Also, aber es ist da. Es ist definitiv, oder zumindest habe ich es erlebt. Ja, und ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die es erlebt hat.
Glaube ich auch nicht. Deine Schauspielkarriere an sich, umreiß sie doch mal. Welche Rollen hattest du?
Ich habe fast alles gedreht, außer Bergdoktor und Tatort, gefühlt. Ich habe ja ganz viel gedreht, also wirklich ganz viel. Ich krieg's gar nicht zusammen. Das Bekannteste und in der Filmbranche nicht so hochdotierteste war Unter uns, eine Soap. Da habe ich 3,5 Jahre gedreht. Und ich hatte zuerst Angst, eine Soap zu drehen. Dann habe ich mich damit abgefunden oder nicht nur abgefunden, sondern ich habe es geliebt. Du weißt, wie es ist beim Drehen und vielleicht für die, die nicht wissen, wie sowas abläuft beim Drehen, manchmal, vor allem gerade, wenn es wirklich hochklassig aussehen muss, da wird viel geleuchtet. Da muss alles perfekt sein, muss auch geprobt werden und es dauert, das Einleuchten. Ne? Die Lampen müssen ja erstmal ans Set gebracht werden und so weiter und so weiter. Ja. Und das steht ja alles schon da bei der Soap. Und deswegen konnte ich spielen. Ich konnte spielen, von morgens bis abends konnte ich spielen. Und das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl. Du musst immer umswitchen von jeder Situation in die nächste. Und deswegen kann ich die Führungskräfte auch, deswegen, weißt du, die CEOs, C-Level, die in einer Situation in die nächste, dann haben sie ein Mitarbeitergespräch, dann haben sie ein Interview, dann haben sie das, dann haben sie das. Die müssen innerhalb von einer Minute manchmal switchen. Und das habe ich, nichts anderes habe ich gemacht und kann das denen beibringen, wie sie in ihren Mind, also ihr Setup im Kopf, aber es stimmt ja, wie sie es ändern können und dann umswitchen in der Emotion und das Ziel anders ausrichten. Das hat mir so Spaß gemacht.
Und so, aber so eine industrielle Soap-Produktion ist genau das Gegenteil von dem, was du bei dem Western in Spanien erlebt hast.
Ja, genau.
Also da ist dann, jeden Tag musst du
21
also
Minuten,
richtig krass,
zack.
Szene und auch nicht
Stellprobe,
allzu viele Takes.
Genau, Stellprobe, du fängst da an, jetzt gehen wir aber den Text durch, dann gehen wir nochmal den Text durch und drehen.
Zack, zack.
Ja.
Lag dir das? Mochtest du das
Ich mochte das sehr, ja. ich konnte auch ziemlich schnell dann weinen, lachen und ziemlich schnell switchen. Man lernt das dann, schneller in die Tiefe zu gehen.
Ich sehe hier, dass du sogar beim Edgar Wallace Remake mitgespielt hast.
Mhm, ja.
War das eine Satire, weil es auch noch Der Blinde heißt? Das klingt so lustig.
Nee.
Das ist nicht wie Der Wichser oder sowas, der war ja eine Satire.
Also nein, das waren wirklich die Remakes von Edgar Wallace. Und das war auch eine harte Story, weil ich parallel dazu auf der Schauspielschule in Los Angeles war und dann jedes Mal für jeden Drehtag innerhalb von ein paar Wochen musste ich zurückfliegen. Das heißt, ich bin zweimal die Woche hin und her geflogen von Los Angeles nach Berlin.
Wie kam das überhaupt dazu? Also wie kam es dazu, dass du nach Los Angeles gegangen bist, um dort auf die Schauspielschule zu gehen?
Ich glaube, 4 Wochen oder was hat es gedauert? So ein komplexes Programm. Die nehmen Deutsche und Österreicher, also Deutschsprechende, nehmen die in eine Gruppe, nehmen die auf, wie so, ja, heute würde man Big Brother sagen, in ein Haus. Und da gibt's den ganzen Tag, lernst. Du machst Musik, du singst, du spielst, du machst Method Acting. Method Acting ist so, wenn du das...
Lee Strasberg.
Erklär mal kurz.
Ja, genau. Aber das sollten wir trotzdem kurz erklären, weil das nicht jeder kennt. Also Method Acting nach meinem Verständnis, du kannst mich gleich korrigieren, bedeutet, dass die Darsteller so in die Rolle hineinwachsen, dass sie sich A, unglaublich gut vorbereiten und tatsächlich auch neben den Aufnahmen sich so verhalten. Beispielsweise Robert De Niro, als er, es war einmal in Amerika, einen alten Mann gespielt hat, während dieses Zeitraums hat er gelebt wie ein alter Mann. Mm, genau. Es ist ganz früh aufgestanden, ist früh ins Bett gegangen, hat sich bewusst langsam bewegt, hat sich mit allen Leuten sehr langsam unterhalten. So will ich das Method Acting jetzt umschreiben.
Genau, du bist diese Person, du versuchst diese Person zu sein. Und das ist schon eine harte Arbeit. So spiele ich nicht. Also so habe ich nicht gespielt, ich war nicht. Die Rolle, die ich länger gespielt habe, hat mich zu dem Menschen gemacht. Also seit ich Pia Lassner in Unter uns gespielt habe, bin ich schusselig. Ich vergesse schon mal meinen Schlüssel im Kühlschrank oder so. Seitdem, weil die war komplett schusselig. Und wenn du 3,5 Jahre den Schussel spielst, dann irgendwann ist das Standard, dass du irgendwelche Sachen verlierst. Ich kann nichts dagegen machen. Es ist zu mir geworden. Die Rolle ist in mich reingeschlüpft.
Na, ein Glück, dass du keine Serienmörderin gespielt hast.
Wenn du 6 Wochen lang spielst, dass du eine Liebesromanze, hatte ich auch mal gespielt, wenn du 6 Wochen lang spielst, dass du in jemanden verliebt bist, irgendwann denkst du, du magst den wirklich. Wenn du es jeden Tag spielst und jeden Tag den anhimmelst und jeden Tag sagt er nette Worte zu dir und du sagst nette Worte zu ihm und ihr streitet euch und ihr liebt euch und ihr küsst euch, das ist, da passiert was.
Was war denn deine erste Liebesszene? Kannst du dich daran erinnern?
Nee, nicht die erste, aber ein paar Liebesszene. Ich kann mich nur an die Sexszenen erinnern.
Okay, was war deine erste Sexszene? Lass mir doch die Liebe weg.
Komm, egal. Eine ganz witzige Szene gab es, als ich bei Unter uns gedreht habe. Da wurde ich auf einem Holzbett genommen. Man sieht ja nichts, man macht ja da nichts. Also schon gar nicht bei der Soap, um Gottes Willen. Ja, das ist also bei anderen Szenen auch nicht. Man ist ja immer angezogen, soweit es geht, soweit es die Kamera zulässt. Ne? Und also immer, im Höschen hat man ja immer an, außer es ist eine von hinten Aufnahme, wenn der Popo, aber das ist ja heutzutage, machst du es gar nicht mehr, gar nicht mehr. Und da war ich auf so einem Holzbett und der hat sich dann auf mich draufgelegt und hat mich relativ energetisch nehmen müssen. Also die Szene war
Er war wild.
Bitte?
Er war wild.
Ja, es war vom Drehbuch so vorgegeben, dass er sehr, sehr leidenschaftlich sein musste. Und das war er dann auch. Und ich habe immer mit diesem, er fing dann an und bitte, und dann geht's los und er und hat mich immer so nach vorne geschoben, so als dass es aussehen würde, als würden wir. Und ich bin immer mit dem Kopf an diesen Holzdeckel da so immer so dran, bei jedem immer so dran. Und das hat so weh getan, dass ich dann die Kameraleute danach, wir haben Applaus bekommen danach und ich so, nein, das hat weh getan. So viel Leidenschaft haben sie noch nie gesehen. Ja.
Hier ist auch ein Holzmann übrigens. So fühlt sich wohl hoffentlich. Wie hast du es geschafft, da keinen Lachanfall zu bekommen? Das täte mich noch viel mehr interessieren.
Konzentration. Das ist ja das, worauf es ankommt beim Drehen. Also das ist meine Art zu arbeiten. Das ist, ich liefere ab. Ich war auch immer pünktlich. Ich konnte immer meinen Text. Das ist für mich meine Wertschätzung an den Beruf, an das, was ich mache und auch ans Team.
Was für eine Ambition hattest du eigentlich? Also es klingt so ein bisschen, dass du da immer mehr oder weniger reingerutscht bist. Also das, es hat sich ergeben. So ein klein wenig. Also ein Freund ruft dich an, komm auf die Party. Auf der Party lernst du den Wendland kennen. Später
ja, irgendwie zwar schon,
bist du plötzlich, ja. Bist du Bud Spencer, dann bist du plötzlich in Spanien und dann bist du auch schon, knallst du schon mit dem Kopf gegen die Holzwand. Also was, aber hattest du selbst dann irgendwann für dich eine Ambition, einen Plan? Hast du für dich gesagt, ja, eigentlich möchte ich ja großes Drama spielen oder ich sehe mich eigentlich eher in der Rolle, ich weiß nicht,
ja.
Von Jodie Foster oder wie ja. War das bei dir?
Also, ey, wie kommst du jetzt darauf? Ich habe als die Nell gespielt hat, habe ich mir den Film angeschaut und man ist ja ein bisschen verrückt als Schauspieler und ich habe tatsächlich gedacht, das, was die da spielt, kann ich auch. Und ich hätte es gekonnt. Ja, war toll, was sie gemacht hat, aber ich hätte es auch gekonnt. Ich weiß es. Und das ist nicht Größenwahn, sondern es ist Liebe zum Beruf. Gerade diese herausfordernden Rollen, die machen natürlich richtig Spaß. Dieses hol mal Kaffee und bring mal von da nach da oder gib dem eine Spritze oder kleb dem Pflaster drauf, das ist eher so, ja. Aber das, was Nelgisch, wenn was dahinter steckt, so Drama, was du gerade gesagt hast, ja, das ist natürlich toll zu spielen für einen Schauspieler und das hätte ich schon gerne. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Drama konnte ich immer gut, weil wenn ich normal schaue und ernst schaue, meine Mundwinkel hängen nach unten. Das heißt, wenn ich normal schaue, mich hat immer jeder angesprochen, was ist denn los? Also egal, völlig entspannt.
Weil du keine Mimik hast.
Genau, keine Mimik, völlig entspannt.
Ja, du schaust wirklich so ein bisschen traurig aus.
Ja, ist gell?
Stimmt, ja.
Gell?
Ja.
Und deswegen so Drama musste ich nicht spielen, ich musste nur normal schauen. Dann war das schon Drama in meinem Gesicht genug. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, ich komm weiter, wenn ich besser drauf bin. Im normalen Leben, wenn ich mehr lache. Und das gebe ich auch immer meinen Leuten mit, wenn die sagen, ich möchte gerne sympathischer wirken. Ja, lach doch mal. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Coaching rein, nur ganz kurz. Ich weiß, es geht um mein Leben und so weiter, aber ganz kurz, ein ganz toller Tipp. Wenn ihr euch mal vor einen Spiegel stellt und ihr macht die Augen zu und dann zieht ihr mal die Mundwinkel nach oben und macht die Augen wieder auf. Ihr werdet merken, ihr lächelt viel weniger, als ihr denkt, dass ihr lächelt. Das ist dramatisch. Ihr müsst die Mundwinkel viel mehr nach oben ziehen, damit der andere euch als lächelnd oder fröhlich oder sympathisch wahrnimmt.
Und da gibt es auch so ein Biofeedback, glaube ich, oder?
Ein
Biofeedback gibt es da. Also wenn man sich selbst anlächelt, dann werden bestimmte Hormone freigesetzt.
Ja, das stimmt.
Also die Muskeln machen da irgendwas und du fühlst dich tatsächlich besser dadurch, dass du einfach nur lächelst.
Ja, stell dir doch mal vor, Peter, wir wären vor dieser Podcast-Aufnahme, ihr wisst gar nicht, wie wir gelacht haben, deswegen sind wir auch komplett durchgeschwitzt. Aber es ist doch viel schöner, so einzusteigen, weil du einen ganz anderen Status in dir drin hast, eine ganz andere Fröhlichkeit, wenn du schon eingelacht bist. Und wenn ich einen Vortrag mache, ich lache mich immer ein. Wenn ihr würdet mich sofort erkennen, wenn ihr mich im Auto seht, wenn ich zum Vortrag fahre, ich lache. Ich ziehe die Mundwinkel nach hinten und lache mich ein. Und wenn ich aussteige, sobald ich hinkomme, du wirst mich nicht mit dem Mundwinkel nach unten.
Also original, so wie du es mir gerade gezeigt hast.
Dann schüttet das Gehirn einen Hormoncocktail aus, inklusive Dopamin, inklusive alles, was notwendig ist, Endorphine, inklusive allem, was notwendig ist, um in gute Stimmung zu kommen, weil die Mimik ja die ganze Zeit signalisiert, hier ist irgendwas lustig. Also jetzt raus mit den Hormonen. Und dann geht's dir besser.
Welche Rolle spielt denn Humor in deinem Leben?
Weißt du, was Männer sexy macht? Humor.
Das ist unkommentiert, einfach mal da stehen.
Nein, das ist so. Kannst du mal Frauen fragen, willst du lieber einen Adonis haben oder jemanden, der Humor hat und der lustig ist?
Tatsächlich gibt es auch dafür eine Erhebung, dass auch Frauen, wo diese Kombi auftritt, vor allem, also wo der Look stimmt sozusagen oder ansprechend ist, in welcher Form auch immer, und aber gleichzeitig das Gefühl, ich kann mit der lachen, ich bin mit der sofort auf einer Ebene. Das ist ja das, was so sexy ist. Das ist ja wie sich gegenseitig den Satz beenden, den der andere angefangen hat. Genauso ist es mit Humor, weil man wirklich im selben Augenblick entsteht so eine Magie. Weil man weiß, man tickt so gleich im selben Augenblick und so weiter und so fort. Also ich möchte jetzt auch nicht zu sehr into detail gehen, aber so deswegen bewegt mich dieses Thema so sehr und deswegen bin ich da mal so neugierig. Du bist ja wirklich eine lustige Frau.
Ja, ich glaube aber zu dem Thema Humor noch mal eins. Für mich ist es natürlich auch eine Art, also ich spiele gerne mit Worten, ja, wie du weißt. Für mich ist es wahrscheinlich auch eine Art Schutz. So, das ist, da kann ich genau meine Grenze ziehen und dann wissen die Leute auch, und der ist ja auch sehr, sehr trocken manchmal, mein Humor. Dann sage ich, ja, okay, bis hier und nicht weiter, ja. Weil ich mein Tanzbereich, ne? Vielleicht, also
absolut,
vielleicht
absolut,
sowas.
Kann ich mir gut vorstellen, dass man auch so eine Safe Zone dadurch
irgendwie sich irgendwie schon, ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Sag mal, du hattest, jetzt springe ich ein bisschen, du hattest ja auch als Kind, hast du schon gemodelt, kam das auch durch deine Mutter, die gesagt hat, oder wo war dann eigentlich deine Schwester, habe ich mir im selben Augenblick gedacht, die ja die Ähnlichkeit, die mochte das nicht.
Die mochte das gar nicht, die hatte da.
Du hast dich gern gezeigt.
Naja, ich habe das als Vehikel genommen. Ich habe das als Vehikel genommen, um sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. So, dieses in der ich weiß nicht, ob du schon jemals eine Modenschau gemacht hast, hinter der Bühne, das ist absolutes Chaos. Dann ist die Nylonstrumpfhose geplatzt, hat dir jemand deine Schuhe geklaut, dann aus Versehen, ne, weil das so ein Durcheinander ist, dann, und du hast immer nur eine Minute Zeit, dich umzuziehen. Es ist ein völliger, völliger Wahnsinn. Aber du gehst halt, und für mich war das viel Geld damals. Ich habe nur eine Rechnung gefunden, 500 Mark für einen Abend als 18-Jährige. Hallo? 500 Mark für einen Abend.
Eine Modenschau gewesen.
Eine Modenschau. Eine Pupsi-Modenschau bei irgendeinem, irgendwo, irgendwas. Nichts Besonderes. Und das mehrfach. Ja. Und dann habe ich für Adidas gemodelt. Ich war sogar, weil Olympia jetzt wieder ist, ne? Ich war sogar das Fit-Model für die Anzüge, für die Badeanzüge, die Laufanzüge, die Laufhosen, die Trainingsanzüge für Olympia, weiß ich nicht, wann das war, diese weiß-grünen Outfits, das war ich. Ich habe die sind an mir angepasst worden, kein Witz. Die haben an mir die Nadeln abgesteckt und haben daraus dann die Fits gemacht. Krass, ne? Kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
Ja, Wahnsinn. Und du hast auch, wir haben ja auch ein paar Fotos, die ihr alle auf Instagram und LinkedIn auch bitte gerne anschauen dürft. Und eines davon haben wir rausgesucht von großen Jim Rakete. Wie kam es denn dazu?
Das war damals, Horst Wendland hat mich ja protegiert. Der hat ja gesagt, also wenn wir das jetzt machen mit dir, brauchen wir Fotos und so weiter. Und dann hat er, Jim war ein Freund von ihm, und dann hat er ihn gefragt, ob er das macht. Und ja, so ist es dann passiert. Ich wusste gar nicht, wer Jim Rakete ist. Ich dachte nur, der ist ja cool. Der ist so völlig, völlig in seinem Film drin. Und aber super sympathisch, ganz introvertiert und ganz, hat eine ganz komische, so ganz feine Aura um sich rum. Gar nicht laut, also alles andere. Ich laut, ja. Also es war ganz, ganz toll. Und er hat Fotos aus mir rausgekitzelt, als, weiß ich, war da 20 oder was, wie alt ich da war. Das war schon bemerkenswert, war schon krass.
Wer waren denn die Personen und Menschen, von denen du sagst, das waren so meine Mentoren oder Mentorinnen, die dich wirklich geprägt haben, die dir da spontan in den Kopf kommen?
Horst Wendland war natürlich einer, der mich sehr, sehr, der mir sehr geholfen hat, da loszugehen. Dann in der Rhetorik, also in dem, was ich jetzt mache, auf jeden Fall Michael Ehlers, der ein Rhetoriktrainer ist, der mich damals auf dem Rhetorikseminar geholt hat und dann gesagt hat, wenn du das mit der Körpersprache, so wie du das machst, als mit deinem schauspielerischen Talent, du kannst den Leuten zeigen, wie sie wirken, denen den Spiegel vorhalten, karikieren und sie verstehen es sofort. Das kann kein anderer. Ich habe noch keinen gesehen, der das so macht. Ich habe es erst nicht verstanden, weil ich das ja immer gemacht habe. Ich habe ja immer gespielt, immer irgendwas verkörpert. Und dem habe ich es zu verdanken. Das ist ein Mentor auf jeden Fall. Den würde ich auch definitiv so als Mentor bezeichnen. Und weiß ich nicht, im Sportlichen war es wahrscheinlich damals mein erster Freund, der mich immer gepusht hat und der mir geholfen hat und der gesagt hat, wenn es vorbei ist, ist es noch lange nicht vorbei. Und der gesagt hat, es geht immer noch was hinten raus. Wenn du denkst, du bist platt, bist du noch lange nicht platt. Also so Sprüche, die einem dann im Kopf bleiben, ne?
Mhm. Was waren denn so die Ereignisse, die die wehgetan haben? Also was waren so die Momente, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt echt hart, wo du vielleicht eine Demütigung für dich erlebt hast? Oder
auch
zumindest
viele.
Oder also was sind so die Dinge, die dir in den Kopf kommen, also die dich auch, die du echt mitgenommen hast sozusagen?
Jedes Casting, das ich nicht bekommen habe, habe ich gedacht, ich kann nichts. Ich bin eine Pfeife, ich kriege das nicht hin, ich bin viel schlechter als alle anderen, das wird nie was, ich habe jetzt kein Studium, ich habe gar nichts, wie soll ich nur Geld verdienen? Ich kann gar nichts. Also das waren so Momente, wo jedes Casting, und als meine Kinder gefragt haben, ob sie Schauspieler werden dürfen, die haben ja auch schon gespielt bei Küstenwache und Dori, mein Sohn hat bei Unter uns gespielt und so, dann habe ich gesagt, mach das bitte nicht, weil das ist sehr, sehr hart, ein Nein zu bekommen. Das ist sehr persönlich, abgelehnt zu werden in der Person. Es wird nicht deine Arbeit abgelehnt, sondern du wirst als Person, also man fühlt sich als Person abgelehnt, als Schauspieler. Zumindest habe ich das immer so empfunden. Das fand ich immer Niederlagen. Ja, so ein paar Sachen, die waren einfach höchst unangenehm. Höchst unangenehm. Und ich war auch so naiv. Ich habe ja immer alles geglaubt. Ich bin ja so behütet aufgewachsen worden.
Aufgezogen worden.
Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich bin aufgewachsen worden. Ja, eine Einladung zum MDR, da ich mach dich, ich bring dich groß raus, so dieses, ne, was man da immer so hört, und hat mich einer eingeladen, der hatte ein großes Haus, hat gesagt, du brauchst jetzt kein Hotel, kannst bei mir schlafen, ich habe Gästebereich und so weiter, und ich, ey, weißt du, ja, genau.
Red Flag.
Aber ich wusste, dass da, ich war so naiv. Ich dachte, ja, klar, ich habe doch immer bei meinen Kumpels geschlafen. Und die haben bei mir geschlafen. Für mich war das kein, ihr lacht mich jetzt total aus wahrscheinlich, wenn ihr das hört. Aber ich habe gedacht, ja klar, Hotel sparen, logisch. Und ja, und dann klopfte der halt dann nachts an meine Tür und stand, also nicht klopfte an die Tür, sondern die Tür ging auf und ich habe da geschlafen, aber stand der nackt vor meinem Bett. So ein dicker, pummeliger Typ. Und ich war alleine, ich wollte nicht um 2 Uhr nachts dann mit dem Auto wegfahren. Ich bin dann, glaube ich, noch weggefahren nachts dann, bin dann raus, ab ins Auto. Aber das war in irgendwo im ganz weit in, keine Ahnung, wo ist der MDR?
In Erfurt. Oder?
Ja, und ich, wie sollte ich denn nachts dann mit dem Auto wieder zurück, als 18 oder 18,5-Jährige, wieder zurückkommen nach Fürth? Weißt du, also das war ganz, ganz furchtbar. Ja. Auf jeden Fall war das schrecklich, die Situation. Und ich weiß nicht mehr, ob ich dann die Nacht nicht geschlafen habe. Nee, ich glaube, ich bin noch losgefahren. Irgendwie kann ich mich an Auto erinnern oder im Auto geschlafen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Da ist ja das System im vom Formatio Reticularis, heißt es im Gehirn, das macht dann einen Schalter drüber und begräbt das dann. Das lässt die schlechten Erinnerungen nicht durch. Wenn man genug daraus gelernt hat, sind die weg, dann sind die zu. Und dann kann ich mich auch deswegen nicht dran erinnern wahrscheinlich.
Auf jeden Fall also das ganz schreckliche Situation.
Ach, das war, ja, aber ja, ja, furchtbar. Furchtbar.
Okay. Ja. Okay. Aber deine Schauspielkarriere, die ging weitestgehend, ab und zu nimmst du, glaube ich, noch eine Rolle an? Oder
nee, jetzt gar nicht mehr.
Hast du es für dich abgeschlossen?
Nee, ich habe keine Zeit mehr. Also ich würde vielleicht würde ich noch spielen, wenn es reinpasst. Im Moment ist es glücklicherweise so, dass die Leute, die von mir ein Seminar wollen, mich fragen, wann und wo dürfen wir es denn machen? Weil es war wirklich eine richtige Ackerei, vom Schauspiel in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wer selbstständig ist, der weiß, was es bedeutet. 60 Stunden, 65 Stunden, Wochenende durch, abends noch alles Marketing aufbauen und so weiter. Und da hat mich ein Unternehmen angerufen, die haben gefragt, wir hätten gern ein Seminar von Ihnen. Was brauchen Sie denn? Wo hätten Sie es denn gerne? Und ich, wieder naiv, sag, ja, der Raum soll klimatisiert sein, wenn es geht, wenn wir es im Sommer machen. Und ich brauche einen Stuhlhalbkreis und einen Beamer. Und da meinte der, nee, ich meinte, wo in Europa? Und da haben die mir angeboten, verschiedene Lissabon oder wo ich eben hin möchte. Die würden mich da einfliegen lassen und würden alle von ihrem Unternehmen da auch hinfliegen lassen. Und da habe ich gedacht,
der Coach bestimmt den Ort sozusagen.
Damn, hey, jetzt hast du es geschafft. So.
Glaubst du denn, dass du aus diesen auch schwierigen Erlebnissen, die du hattest, oder auch deinem Naturell entsprechend, dass man auch mit Nein umgehen muss, dieses Gefühl der Ablehnung zu haben, was einen auch immer ankratzt und was einem möglicherweise auch die Selbstsicherheit dann auch vielleicht mal auch nimmt für einen Augenblick, dass du das einfach genutzt hast, dass du das deswegen besonders gut verstehst und dass du vielleicht auch besonders gut die Menschen verstehst, die dir heute folgen, weil du genau aus ihrer Perspektive heraus denken kannst und fühlen kannst.
Ja, das kann sein. Und ich hätte gerne früher, wenn Neins kamen oder wenn so Situationen kamen, hätte ich gerne jemanden gehabt, der mir das gesagt hätte, was ich jetzt weiß. Ja, es ist nicht deine Schuld, es liegt nicht an dir, du hast nichts falsch gemacht. Ich habe ja immer gedacht, ich bin schuld. Immer. Egal ob es ein Nein war oder ob es dieser Typ da war oder ob es was weiß ich was war. Ich habe mir gedacht, was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich das jetzt erleben muss? Und da hätte ich gerne jemanden gehabt, der mir das sagt, was ich jetzt den Leuten sage, die sagen, ich bin nicht gut genug. Es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ich bin nicht gut genug. Und dann sage ich, sagt wer? Das sagst doch nur du. Ja, aber ist halt so. Und dann mache ich mit denen erstmal zur Tür reinkommen. Dann lasse ich die erstmal aufrecht zur Tür rein mit weichen Bewegungen, mit Krönchen auf. Und dann merken die erstmal, hey, ich bin ja jemand. Ich habe das Recht, mir Raum einzunehmen. Und das hätte ich gerne gehabt, dass mir das jemand sagt, hey, es bist nicht du.
Also du hättest gern dich selbst zur Seite gehabt, also dich als dein bester Freund zu sagen.
Nee, jetzt mich nicht. Ich hätte gern das Wissen damals schon gehabt. Aber wie du schon sagst, das ist schon richtig. So ein paar Mal weniger leiden wäre vielleicht schon auch gut gewesen. Es war jetzt nicht schlimm, aber ich meine, würdest du noch mal was ändern in deinem Leben? Wurde schon so oft gefragt, was würdest du in deinem Leben anders machen? Ich glaube, ich würde gar nichts anders machen. Doch, ich würde eins anders machen. Ich würde bewusster mit den Worten zu meinen Kindern sprechen. Ich habe manchmal Sachen gesagt, die tun mir leid. Die habe ich einfach aus dem Affekt raus gesagt, weil ich alleinerziehend war mit zwei kleinen Kindern jahrelang. Irgendwann bist du durch. Habe nebenbei noch gearbeitet, alleinerziehend und
du hast doch Bücher darüber geschrieben, oder?
Ja, ich habe 4 Bücher über Kindererziehung geschrieben. Genau, und da würde ich gerne mehr drauf achten, weil jetzt meine Kinder, die sind sehr reflektiert. Die sagen mir jetzt schon mal in einer ruhigen Minute, du damals, das, was du da gesagt hast, das hat wehgetan. Boah, dann bricht mir das Herz. Boah, jetzt fange ich gleich an zu heulen.
Nee. Ich glaube erstmal, dass wir alle Fehler machen, wo man im Nachhinein sagt, oh je, warum ist das passiert? Und manchmal nimmt man es vielleicht auch gar nicht wahr. Und deine Kinder bedeuten dir wahrscheinlich alles. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal.
Klar.
Und wenn sie jetzt mit dir so ehrlich und so offen sprechen und dir das sagen, das hat doch eine immense Bedeutung.
Ja, Lara geht ja auch in die Richtung, die also
deine Tochter ist Lara?
Lara, genau.
Du weißt, dass meine Tochter auch Lara
ist. Das ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Jetzt wird's kitschig.
Jetzt wird's kitschig.
Das ist der Moment, wo es kitschig wird. Können wir mal Musik einspielen irgendwie?
Ja.
Wirklich, wie alt ist sie?
14.
14, eieieiei. Siehst du, da habe ich blöde Sachen gesagt zu meiner Tochter, die ich jetzt bereue, mit 14.
Was würdest du dir denn selbst denn sagen, was würdest du denn der 14-jährigen Yvonne zurufen wollen?
Boah. Der 14-jährigen?
Mhm. Also das ist doch so ein Alter, Teenagerinnen oder Teenager. Ich würde sagen, es gibt kaum eine Zeit im Leben, in der du so verletzlich bist.
Ja,
das ist dieser Übergang und nicht wissen, wer du bist.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie du warst was da in dir vorging, welche Träume du hattest, abgesehen von dem Jungen, den du gerade im Schwimmbad gesehen hast und der seine Runden halt geschwommen ist. Was ging da in dir vor und was würdest du dir selbst sagen wollen?
Das, was du gerade gesagt hast, würde ich auch meinem 14-jährigen Ich sagen. Ich würde sagen, denk nicht, dass du mit 21 schon erwachsen bist. Ich dachte nämlich, ich bin mit 21 schon so erwachsen. Ich war es nicht. Und das war mir erst klar, als ich dann 28 war und meine Kinder bekommen habe. So diese ganze Zeit dazwischen, die ist unglaublich powergeladen. Zwischen 20 und 30 war unglaublich powergeladen. Aber mit 21 war ich definitiv nicht erwachsen. Und das wäre eine Sache, die ich mir zum Beispiel gesagt hätte. Und ich dachte immer, mit 14 dachte ich immer, wenn du 16 Jahre alt bist, wow, bist du dann alt? Und die Leute, die 30 waren, die waren ja richtig alt. Alles drüber waren Opas und Omas. Komm, sag nicht, dass du das nicht gedacht hast.
Absolut, absolut.
Genau. Und ich dachte, mit 16 ist dein Leben vorbei. Ja, da war ich fest überzeugt. Mit 16 bist du einfach zu alt.
Ja. Sag mal, wenn du heute trittst du ja auch als Keynote-Speakerin in ausverkauften Hallen auf, hältst Vorträge vor Tausenden von Menschen. Das hält mich durch zu sehen. Bist du denn dann gar nicht mehr nervös oder schon noch? Hast du noch Lampenfieber und sagst, ich bin aufgeregt? Du? Ja, natürlich.
Ja, ich auch.
Na klar.
Ja, ich auch. Nicht mehr so dramatisch, weil ich dann denke, was soll mir denn schlimmstenfalls passieren? Mhm. Das ist so mein bester Lampenfiebertrick, den ich selber anwende. Mhm. Und wenn es dann noch schlimmer wird, also ich denke wirklich, ich gehe auf die Bühne und denke, okay, Showtime. Du weißt, was du kannst. Du weißt, was du tust. Irgendwie wird es schon. Und dann mein zweiter Lampenfieber-Trick ist, dass ich mir vorstelle, was danach passiert. Das Problem ist ja, wenn wir da vorne stehen und die Leute starren dich an und das Schlimmste ist, wenn die Arme verschränkt haben und ganz ernst schauen. Die sind dann schon aufmerksam, aber zeigen gar keine Regung in der Mimik. Mhm. Und da denke ich mir dann, was passiert hinterher Schönes? Was ist das? Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin und ich gehe ins Hotel und ich habe schon gesehen, da ist ein schönes Restaurant. Ah, da trinke ich gleich ein kühles Bier oder schau mir einen schönen Film an oder so. Und das ist nämlich der Trick fürs Gehirn, wenn du vor den Menschen stehst und die starren dich alle an und hängen bestenfalls an deinen Lippen oder auch nicht. Dann schießt ja dein Gehirn plötzlich Alarmsignale. Oh Gott, ich werde sterben, wenn die mich jetzt nicht akzeptieren. Das ist ja so, wenn wir da vor denen stehen, das ist ja nicht normal, sondern wir stehen vor denen und da ist die Gruppe vor uns, die geschlossene Gruppe, und wir sind alleine vor dieser geschlossenen Gruppe. Und aus der Evolution heraus, wenn wir nicht in der Gruppe angenommen wurden, dann wurden wir ausgestoßen und in der Savanne alleine gelassen und waren schutzlos. Säbelzahntiger, Hunger, Kälte, Hitze, waren allem schutzlos ausgeliefert, alleine. Nur in der Gruppe waren wir sicher. Und das ist der Moment, der in uns losschießt, wenn wir alleine da vorne stehen, alle starren uns an. Oh Gott, hoffentlich werde ich nicht aus der Gruppe ausgeschlossen. Hoffentlich nehmen die mich an. Das ist so die Basisreaktion.
Die soziale Konsequenz.
Ganz tief, genau, die ganz tief im Gehirn drin passiert. Und daraus resultiert dann die Angst vor Bewertung und soziale Ablehnung und so weiter. Und deswegen kannst du dein Gehirn beschummeln. Es geht ja nur noch Fight, Flight, Flock oder Freeze. Ja, also zusammenrotten, erstarren, kämpfen oder wegrennen. Diese vier Systeme, die starten dann. Wegrennen kannst du nicht, erstarren, das ist der berühmte Blackout-Moment dann. Zusammenrotten geht gar nicht. Manche sagen, ich bin so nervös, um sich zusammenzurotten verbal mit der Gruppe. Kennst du das, wenn manche Redner sagen, oh, ich bin ja so nervös, ganz am Anfang?
Also ich kenne es von anderen Rednern, aber ich würde das nie sagen.
Ja, 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 aber du kennst es von anderen, du hast es schon mal gehört, das hat jeder schon mal gehört. Und wenn du an was denkst, was danach passiert, dann beschummelst du dein Gehirn in dem Moment, dass du in diesem Moment nicht sterben kannst. Das ist ein genialer Trick. Das muss man probieren, wenn du wirklich, wenn es also wirklich.
So weit wird es bei mir nie gehen, ehrlich gesagt. Also ja. Ich habe nicht so.
Bist du
so
entspannt?
Ich bin echt entspannt. Ja. Also ich habe so, das ist so eine, eher, ich freue mich drauf.
Genau.
Habe eine kleine Anspannung. Und ich ehrlich gesagt, es ist jetzt wirklich kein Spruch. Ich habe eine totale Leck mich am Arsch Mentalität. Und sage, wenn ihr das nicht wollt, wenn es euch nicht gefällt, ist nicht mein Problem.
Ja.
Aber ich liebe es und genieße es. Wenn Menschen reagieren, lachen,
ja, klar.
Dinge gerne sehen.
Es geht um diesen ersten Moment.
Absolut. Weißt du? Und this is it. Und natürlich versprichst du dich auch ohne Ende mal. Und dann kommt diese, ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Ich wollte nur ganz kurz eine Mini-Anekdote. Ich habe einen Vortrag gehalten. Ich war eingeladen, einen Vortrag zu halten, habe meinen normalen Vortrag vorbereitet gehabt und habe das Publikum zum ersten Mal gesehen, als ich an der Seite von der Bühne stand und mal so rumgespingst habe. Und mein Business-Vortrag ist, hey, wie kannst du souverän auftreten in Videokonferenzen, wie kannst du gut Videos drehen, wie kannst du vor Gruppen sprechen, wie kannst du deine Körpersprache einsetzen. Und dann saßen, es soll jetzt auch nicht despektierlich gemeint sein, aber das war einfach so eine Veranstaltung, da saßen Durchschnittsalter 75. Mhm. Die interessiert es nicht mehr. Also mich interessiert mit 75 auch nicht mehr, wie ich wirke wahrscheinlich. Dann bin ich froh, wenn ich dann in Teneriffa irgendwie einen schönen Urlaub mache oder so. Und die saßen und haben sich gefreut auf Yvonne de Barck, Körpersprache. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Panik, dann habe ich wirklich Panik gemerkt und dann muss ich mich irgendwie runterfahren. Und da habe ich gedacht, schönes, kühles Bier danach und jetzt Showtime. Süß. Und hab dieses Bier vor meinem inneren Auge gehabt, weil ich gemerkt habe, ich fühle das Sterben kommen. Und dann sage ich mir immer noch, sterben kannst du hinterher, jetzt erstmal abliefern.
Also ich finde unangenehmsten Situationen bei Präsentationen beispielsweise, und ich präsentiere wirklich gern, mach das gern. Mhm. Und ich sehe es auch wirklich easy. Ich weiß, dass es gut ist, was wir haben und also das Vertrauen muss man einfach haben. Mhm. Aber was mich wirklich verunsichert in einer gewissen Form ist, wenn ich merke, dass mein Gegenüber zum Lachen in den Keller geht. Ich mache gern mal einen Scherz und so weiter. Nicht jeder ist vielleicht super, aber irgendwie ist es locker und es entspannt. Wenn das nicht funktioniert oder wenn ich merke, dass der kein bisschen, weil es auch noch ein guter Joke war und der lacht kein bisschen. Ja. Das finde ich so hart. Das trifft mich härter, als wenn er irgendwie eine Idee nicht gut findet. Ich weiß. Und da denke ich mir auch, wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Es ist irgendwie, ich befürchte das jetzt und dann auch so.
Ich habe einen Workaround gefunden dafür. Ich habe so eine kleine Hintertür mir entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich stehe ja manchmal auf der Bühne und ich weiß, wo die Lacher kommen. Ja, ich weiß, wo sie kommen, weil ich das vorbereitet habe. Und dann sitzen auch diese Leute, die sich nicht trauen zu lachen oder die erstmal so gucken, kann ich jetzt lachen? Und dann lacht keiner, diese Rohrkrepierer. Mhm. Und ich lasse ja auch die Pause.
Ein einsames.
diese rhetorische Wirkungspause lasse ich dann kurz, weil normalerweise gelacht wird und dann ist wirklich nur ein. Und dann sage ich, warte, ich sage jetzt mal mein Hintertürchen, dann sage ich, ja, der dauert ein bisschen.
Der ist gut.
Ja? Der ist gut, ja. Oder? Und dann kommt
da
vielleicht.
Da muss man erstmal um die Ecke rum.
Ja, genau.
Der kommt noch an. Der kommt noch.
Das Wichtigste ist, dein pochendes Herz hörst nur du. Selbst wenn man angespannt ist, du hörst.
Schöner Satz.
Bist der, ja, danke, finde ich auch.
Das ist ein toller Satz.
Ja.
Dein pochendes Herz hörst nur du.
Ja, der braucht ein bisschen.
Dein pochendes Herz hörst nur du. Sonst niemand. Nein, nur du. Yvonne, abschließend, erzähl mir, du steckst voller Pläne und Tatendrang. Was sind denn die nächsten Pläne? Gibt es irgendwie so etwas, was du ansteuerst? Irgendwas, was du dir vorgenommen hast?
Ja, diese Online-Community, über die ich vorhin gesprochen habe, die ist
der Club. Jetzt
mittlerweile der Club mit VIP-Club. Das ist so ein Herzensprojekt, das ich echt gerne mache und wo ich auch noch ein bisschen mehr Energie reinstecken werde.
Was erwartet denn die Menschen in deinem Club?
Die dürfen Videos drehen, dürfen sich ausprobieren. In dem VIP-Raum dürfen sie sogar selber auftreten und sich Feedback von mir und der Gruppe holen. Und das ist das Wertvollste, in geschützten Rahmen sich auszuprobieren, mal eine kleine Präsentation zu halten, Feedback zu bekommen. Ich hole immer wieder Experten dazu. Ach, Peter, ich hole dich auch mal dazu. Kannst du mal was über Film erzählen? Das wird die bestimmt auch interessieren. Solche hochkarätigen Experten wie dich, und glücklicherweise kenne ich dich ja, so dass du dazu kommst. Und wir haben LinkedIn-Experten, wir haben
sehr
zum Beispiel
gerne.
Sehr gerne. Das habt ihr alle gehört, ne? Wir haben eine Sprechexpertin, wir haben Social Media natürlich auch, Videomarketing, alles Mögliche, alle möglichen Experten haben wir drin, die einmal im Monat kommen aus meinem Netzwerk und dann da einen Vortrag halten. Und den gibt es umsonst für die Leute, die dann da drin sind.
Toll, tolle Idee.
Die lernen, aufzutreten vor Gruppen oder Videos zu drehen und damit ihr Business nach vorne zu bringen. Weil, weißt du, mit wem rede ich hier? Video rules the world.
Wie heißt der Club? Jetzt machen wir Gescheitwerbung, jetzt sagst du auch die Domain, damit wir das abschließen können. Den Rest findet ihr in den Shownotes.
Ja, da geht ihr bitte auf www.yvonnedebarck.de und der Club heißt, das heißt einmal Performer Community und einmal Masterclass. Ihr findet das. Verlinkt euch mit mir auf Instagram, LinkedIn, TikTok und schreibt mir an info@yvonnedebark.de. Ey, das war echt cool mit dem Peter. Das freut dir.
Yvonne, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Es gibt so vieles, was ich erst noch fragen wollte. Aber ich glaube, dann müssen wir eine Serie draus machen, einen eigenen Podcast. Lass uns das mal im Hinterkopf behalten, Yvonne und Peter. Ich glaube, da ist genug Material vorhanden. Ja. Es war total spannend. Also auch danke, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast. Ja. Auch in dein
Seelenleben,
in dessen, was du da getan hast. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Freue mich sehr und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Danke dir. Danke euch und viel Spaß noch.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Producing und Aufzeichnung Rebecca Strieder. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager und Julius Schulte-Brader.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.